Die Gegensprechanlage.
Hallo und guten Abend bei der Gegensprechanlage. Längst ist die Ware aus dem Schmuddeleck gekrochen. Schon bei fast jedem Zeitungsverkäufer ums Eck, jedem Kiosk starren einen die Titten der Hochglanzmagazine an. Das breit gefächerte, nach Vorlieben sortierte, farbenfrohe Angebot an Pornografieartikeln wächst ständig. Genauso wie die Umsätze der Pornoproduzenten. Die Kritik an der Pornografie dagegen ist verstummt. Die Mitte der 80er Jahre heißgeführte Pornografiedebatte ist aus den Feuilletons und Talkshows verschwunden. Grund genug für die Gegensprechanlage, sich mit dem Thema zu beschäftigen. In dem Vortrag Get Her, die Sprache der Pornografie und radikal-feministische Perspektiven, gibt Elisabeth Holz-Leitner einen guten Überblick zum Status quo der Pornografiedebatte. Billy Reidel und Trixie Bineda bringen einen kommentierten Mitschnitt dieses Vortrags vom 26. April aus dem Frauen- und Lesbenarchiv, Stichwort in Wien.
Was ist Pornografie? Diese Frage beantwortet wohl Mann bzw. Frau, abhängig von dem kulturellen Milieu und Background, aus dem er sie kommt, völlig unterschiedlich. Weil eben nicht feststeht, ab wann etwas Pornografie ist. Auf alle Fälle ist es ein moralischer Begriff, wie die Juristin Elisabeth Holz-Leitner hervorhebt.
Und was mich vor allem interessiert hat, war die Tatsache, dass der Begriff der Moral eine ganz eine bestimmte Rolle spielt. Und zwar sowohl in den traditionellen Diskursen über Pornografie als auch in dem radikal-feministischen Diskurs über Pornografie. Wobei Radikalfeministinnen, wenn sie über Pornografie reden, gern behaupten, sie würden nicht moralisch sein, weil sie ja nicht die traditionellen Kategorien von Gut und Böse in Anschlag bringen. Ich habe mir gedacht, das ist wohl nicht ganz der Punkt, sondern Radikalfeministinnen, die Pornografie als sexuelle Diskriminierung von Frauen fassen, wollen eine andere Form von Moral in den Diskurs bringen, nämlich eine postkonventionelle Form der Moral. Eine postkonventionelle Moral, der es um den Schutz der sexuellen Autonomie geht, einerseits, und andererseits um die Verwirklichung der gleichen Freiheit von Frauen.
Drei Wirklichkeitsebenen umfasst der Pornografiebegriff. Wer von Pornografie spricht, meint damit Materialien, die grenzüberschreitend, explizit und auf die körperliche Erregung ausgerichtet sind.
Ich habe versucht, den Begriff der Pornografie in einer formalen Weise zu fassen, damit ich die verschiedenen Diskurse in einem Begriff irgendwie zentrieren kann. Die drei Elemente, die ich besonders in den Vordergrund stellen wollte bei der Betrachtung, waren drei Funktionen von Pornografie. Erstens ist Pornografie immer eine Grenzüberschreitung. Sowohl im Paradigma des Obszönen, wo es um die konventionelle Moral geht, als auch im Paradigma der sexuellen Diskriminierung stellt Pornografie eine Grenzüberschreitung dar. Bei der konventionellen Moral ist es ganz klar, es geht darum, dass eben verstoßen wird gegen Begriffe von Sitte und Anstand. Bei der sexuellen Diskriminierung wird verstoßen gegen bestimmte Vorstellungen, wie Männer mit Frauen umgehen sollten, also wie Frauen sich das wünschen würden. Damit ist Pornografie immer schon ein negativ konnotierter Begriff.
Die sexuelle Explizitheit ist das wohl am schwierigsten zu definierende Kriterium. Denn gerade hier können die Grenzen zwischen Kunst und Pornografie sehr leicht verschwimmen.
Das Zweite, Pornografie bezeichnet sexuell explizite Darstellungen und Texte und Tonträger, was auch immer. Das ist relativ klar, wobei sexuelle Explizitheit sehr weit gefasst werden kann, wenn man Pornografie so über die Jahrhunderte anschaut, dann stellt sich heraus, dass sexuell explizit auch sein kann, wenn man einen Knöchel zeigt. Ja. Da muss gar nicht sehr viel nackte Haut sein, also sexuelle Explizitheit fällt nicht mit Nacktheit zusammen. Aber in irgendeiner Form fließt es ein.
Dass Pornografie auf den Körper abzielt, scheint eine No-Nah-Wahrheit zu sein. Doch gerade in der Einschätzung des Aspekts des frauenverachtenden Charakters von Pornografie geht es dabei oft nicht allein um den nackten Körper, sondern um mehr.
Und das Dritte ist, Pornografie zielt auf den Körper. Das ist jetzt schon ein bisschen spezifischer, gilt nicht für jede Pornografie, ist aber etwas, was Pornografie immer unterstellt wird. Und dieses auf den Körper zielen ist vor allem im Kontext eines Markts für Pornografie zu sehen. Also ein Markt, der Produkte erzeugt, die auf den Körper zielen sollen. Der Witz der Produktion von Pornografie ist natürlich sexuell zu erregen, damit man Käuferinnen und Käufer findet. Die Reaktion kann natürlich auch Ekel sein, Abscheu, wie auch immer. Aber Pornografie soll was bewirken mit dem Körper.
Mit der Pornografieproblematik setzt sich Holzleitner anhand einer Gegenüberstellung dreier verschiedener Ideologien auseinander. Die ersten zwei Denkansätze kritisieren Pornografie von dem Standpunkt der Obszönität bzw. der sexuellen Diskriminierung aus. Hingegen der pluralistische Ansatz versteht sich sozusagen als versöhnliche Position der Pornografie gegenüber, weshalb sich deren Anhängerinnen auch als Pro-Sex-Feministinnen bezeichnen. Beginnen wir mit der ersten, sozusagen klassisch-konservativen Pornografiekritik im Namen der Obszönität. Oh yeah.
Die Frage ist, wie wird Wissen erzeugt in so einem konventionellen Paradigma? Ganz klar, Tradition und Herkommen. In einem konventionellen moralischen Diskurs muss man auf die Frage, warum ist etwas moralisch oder unmoralisch, nur darauf verweisen, dass es immer schon so war. Wir haben Homosexualität immer schon als schlecht angesehen, also ist es schlecht. Es braucht keine weitere Begründung.
Das bürgerliche Gesellschaftsverständnis basiert auf Dichotomie. Bekannt als Gegensatzpaar von Natur und Kultur, Öffentlichkeit und Privatheit. Wie sich konservative Pornografiekritiker diese Dichotomien nutzbar machen, beschreibt Elisabeth Holzleitner.
Bekannt sind einerseits dieses Natur-Kultur-Paradigma, also wobei Natur immer weiblich konnotiert ist, Kultur männlich konnotiert ist. Das sieht man auch sehr schön bei Begründungen für Pornografiegesetze. Da muss man dann diese wilde Sexualität, die durchbricht und die durch Pornografie angefacht wird, muss man durch kulturelle Mittel zügeln. Also es geht um eine Züchtigung dieser natürlichen Triebe.
Im bürgerlichen Verständnis wird also die Frau mit der Natur, dem Triebhaften, gleichgesetzt. Und Pornografie würde diese Triebhaftigkeit zum Ausbruch bringen, was der zivilisierten, kultivierten, also männlichen Gesellschaft widerspricht. Doch eigentlich sind doch die Konsumenten von Pornografie durchwegs Männer. Diesen Widerspruch zu lösen, bedient man sich der zweiten Dichotomie der bürgerlichen Gesellschaft, die es den Männern ermöglicht, trotz ihrer Kultiviertheit ihre Pornos zu genießen.
Die andere Dichotomie, die auch wichtig ist in dem Kontext, ist die zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Also das ist auch eine der wesentlichen Dinge. Der Konsum von Pornografie im Privaten ist im Paradigma des Obszönen kein Problem. Das Problem ist, die Geld zu machen damit, und das Problem ist, wenn es die Öffentlichkeit verschmutzt.
Pornografie wird in die Privatsphäre verbannt, weil dieser Schund dem Ideal des Menschenbilds nicht entspricht.
Was ist dann Pornografie in diesem Paradigma der Obszönität? Das ist einfach Schmutz und Schund, der dem Durchschnittsmenschen nicht zuzumuten ist, der ihm unerträglich ist. Wobei der Durchschnittsmensch, der hat ganz bemerkenswerte Wandlungen durchgemacht im Laufe der Zeit. Zuerst war er natürlich gesittet, da waren es die guten Menschen, die mit den Sitten im Einklang sind. Dann irgendwann einmal ist er ein bisschen robuster geworden, dann hat man schon gesagt, den Damen, denen kann man nicht so viel zumuten, aber immerhin, man kann schon ein bisschen mehr zeigen. Und so in den 70er Jahren ist dann in Österreich der Durchschnittsmensch immer aufgeklärter geworden, er musste aber mit den rechtlichen Werten verbunden sein. Und während früher der Maßstab war, dass es ihm halt irgendwie zuwider ist, muss es ihm jetzt unerträglich sein. Also eine Darstellung muss dem Durchschnittsmenschen vollkommen unerträglich sein und nur dann wird sie verboten.
Bilderbücher für Erwachsene. Um den Vorwurf von Pornografieliebhabern, die bildliche Darstellung von Sexualität sei ja etwas ganz Harmloses, entgegenzutreten, widmet die Vortragende der Sprache der Pornografie besondere Aufmerksamkeit. Die Bedeutung von Pornografie wird je nach Ideologie unterschiedlich interpretiert.
Was sagt Pornografie? Ja? Das Interessante ist, dass im Paradigma der Obszönität man davon ausgeht, dass Pornografie nichts sagt. Pornografie stimuliert nur. Pornografie ist eine auf sich selbst reduzierte Darstellung von Handlungen ohne Bedeutung, die darüber hinausgeht.
Naive Frage. Warum muss Pornografie überhaupt bekämpft werden? Einfache Antwort. Weil der Sittenverfall den Fortbestand der westlichen Wertegemeinschaft bedroht.
Die Gefahr, die durch Pornografie zu bannen ist im Paradigma der Obszönität, ist, dass die Werte, die in zivilisierten Gesellschaften herrschen, untergraben werden. Ich habe hier ein sehr schönes Zitat gefunden. Ich werde den zweiten Teil davon vorlesen, von Jennings Bryant. Forget trust, forget family, forget commitment, forget love, forget marriage. Here in this world of ultimate physical hedonism, anything goes.
Yeah!
Oh, shit!
Yeah.
Oh,
we got
damn!
Everything done, yeah.
Oh, the pussy is good, though.
Oh,
it's
shit!
Good.
Oh, fuck, you heard
shit.
Me, bitch!
Oh, yeah, you're the bitch, bitch.
Oh,
oh, shit.
Me.
Damn.
You
damn.
Me.
Damn.
Damn.
Oh, shit. Oh,
my
God.
Fuck me.
Oh, 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 shit. Your face. Me. Oh,
Paradigmenwechsel. Die feministische Kritik an der bigotten Denke der Pornografiekritiker im Namen der Obszönität bezeichnet das neue Paradigma, sexuelle Diskriminierung.
Dieses Paradigma der Obszönität war ein Fressen für Feministinnen aufgrund der Art und Weise, wie Frauen, wie Sexualität, wie die Begegnung von Geschlechtern darin thematisiert wird. Und dieses zweite Paradigma der sexuellen Diskriminierung ist eine radikale Antwort auf die Auslassungen und Unzulänglichkeiten des ersten Paradigmas. Und es ist meines Erachtens auch eine überschießende Antwort.
Kristallationspunkt der radikalfeministischen Kritik an Pornografie ist die sexuelle Autonomie der Frau. Sexuelle Gleichberechtigung ist, solange es Pornografie gibt, nicht möglich. So die Hauptaussage.
Ich habe schon gesagt, die sexuelle Diskriminierung, also dieses Paradigma will weg von der Sichtweise der konventionellen Moral. Es geht eben nicht darum zu sagen, dass das Sexuelle was Schmutziges ist oder was Böses ist oder dass Frauen sich nicht quasi dazu herabwürdigen sollen, im sexuellen Bereich tätig zu sein, sondern das Ziel ist, sexuelle Autonomie zu gewährleisten, gleiche Freiheit gewährleisten. Und Radikalfeministinnen wie Catherine McKinnon, Andrea Dworkin sagen, in einer Welt mit Pornografie ist das nicht möglich.
Für McKinnon bleibt Pornografiekritik längst nicht im Sexuellen stecken. Es ist kein kleines Diskürschen innerhalb von Frauenzirkeln, sondern zentrales Herrschaftsinstrument zur Unterdrückung von Frauen.
Sie findet heraus, dass die Unterdrückung von Frauen ganz zentral im Sexuellen angesiedelt ist. Das weibliche Geschlecht, sagt McKinnon, ist sexuell. Und das, was in dieser weiblichen Sexualität steckt, ist das, was Pornografie sagt, dass Frauen sind. Also Pornografie ist grafisch deutlich sexuelle Materialien, die Frauen durch Bilder oder Worte unterdrücken. Die Unterdrückung von Frauen im Bereich des Sexuellen ist Pornografie. Die Unterdrückung von Frauen im Bereich des Sexuellen ist weibliche Existenz. Also das kollabiert bei McKinnon, das fällt bei ihr zusammen. Und Pornografie bringt für McKinnon zum Ausdruck, was Frauen in dieser Welt sein können. Sie können nicht viel mehr sein als Männern zu Diensten, als Sexualobjekte.
Zwischen den Zeilen. Der Subtext, die Botschaft der Pornografie.
Und Pornografie ist nicht nur Ausdruck der Unterdrückung von Frauen. Pornografie konstituiert nicht nur diese Unterdrückung von Frauen, sondern es ist noch mehr. Pornografie hat eine ganz eindeutige Botschaft für McKinnon und die heißt einfach Get her. Nimm sie, das ist die Botschaft, die Pornografie dem Mann gibt. Nimm sie, wenn du sie kriegen kannst. Und die weitergehende These ist dann, wenn Männer glauben, dass sie davonkommen, damit, dass sie Frauen gewalttätig nehmen, dann werden sie es auch tun. Also es ist eine direkte Aufforderung an Männer, Frauen zu nehmen.
Man, fuck your man, you know what I'm saying? I'm Jake Steve, bitch.
What? What kind of bitch?
You, bitch.
Die sexuelle Dienstfertigkeit der Frau im Porno zeigt Auswirkungen auf die Einschätzung von Frauen allgemein. Nein zu sagen und dieses Nein ernst zu nehmen, nimmt Mann, Frau oft ganz einfach nicht ab.
Ein anderer Aspekt ist, dass Pornografie, wie McKinnon meint, die Sprache von Frauen korrumpiert. Dadurch, dass Frauen in Pornografie immer willig sind, immer zu Diensten sind, kann dann ihr Nein nicht mehr als Nein gelesen werden, sondern ihr Nein ist immer schon ein Ja. Pornografie verdreht, korrumpiert die Sprache von Frauen und gibt ihnen keine Möglichkeit, einem Mann gegenüber sich so zu artikulieren, dass er ihr auch abnimmt, was sie sagt. Also ein Nein wird umgedeutet in ein Ja und ein Ja ist sowieso ein Ja. Aber was auch immer sie sagt, sie will ihm ohnehin zu Diensten sein.
Innerhalb des Paradigmas der sexuellen Diskriminierung birgt Pornografie die schlimmsten Gefahren. Sie fördert Gewalt gegenüber Frauen.
Pornografie ist die Theorie, Vergewaltigung ist die Praxis. Und dieser Slogan stand an der Spitze einer Bewegung, die MacKinnon und Andrea Dworkin angeführt haben in den Vereinigten Staaten ab Mitte der 80er Jahre. Und in dieser Bewegung haben sie versucht, neuartige Gesetze gegen Pornografie zu implementieren.
Aufgrund der extremen Bedrohung für die Frauen gibt es innerhalb des Diskurses der sexuellen Diskriminierung natürlich auch die härtesten Strafforderungen für Pornokonsumenten und Produzenten. Die amerikanischen Feministinnen MacKinnon und Dworkin wollten die Männer dort treffen, wo es ihnen wehtut, beim Geld.
Das Strafrecht ist völlig ungenügend, wir müssen eine andere Methode finden. Das sind Bürgerrechtsgesetze. Pornografie verletzt Frauen in ihren Bürgerinnenrechten, das ist das eine. Und das andere, es soll nicht dann der Papa-Staat kommen und dem Pornografen auf die Finger hauen und sagen, bös war's, da zahlst ein bisschen was, sondern die Frauen sollen die Möglichkeit haben, ihre Kränkung, ihre Verletzung einzufordern vor Gericht, sagen, ich fühle mich diskriminiert, und sie sollen auf Schadenersatz klagen können. Und diese Idee, auf Schadenersatz zu klagen, ist natürlich in den Vereinigten Staaten eine sehr reizvolle Option, weil, wie wir wissen, dort die Schadenersatzforderungen immens hoch sind. Das heißt, wenn man wirklich in diesen Diskurs reingekommen wäre mit dem Schadenersatz, dann hätte das natürlich bedeutet, dass der Pornografieindustrie ein ganz anständiger Schaden hätte zugefügt werden können.
Nun suchten MacKinnon und Dworkin eine Möglichkeit, ihre Forderungen umzusetzen. Mit dem Partner der Christian Coalition fanden sie ihn zunächst in der Gesetzgebung von Indianapolis.
Und man konnte auch jemand begeistern, nämlich in Indianapolis. Dort wurde das Gesetz auch beschlossen. Nur hat es keine lange Lebensdauer, weil es sofort angefochten worden ist und binnen kürzester Zeit, das war im Jahr 1986, dann von einem Gericht zu Fall gebracht worden ist wegen Verstoßes gegen das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Das war einfach overbroad. Es war zu breit und es hatte vor allem keine Ausnahme für Kunst. Und das war auch eine der Pointen des Gesetzes, wie MacKinnon und Dworkin gesagt haben. Also quasi, weil die Pornografen können sich immer, wenn es darauf ankommt, darauf berufen, naja, sie machen eh Kunst und wir wollen endlich Schluss machen damit. Wir haben keine Kunstausnahme drinnen. Das war ein wesentlicher Grund neben verschiedenen anderen, warum das Gesetz in den Vereinigten Staaten gescheitert ist.
Die Pornografiebekämpferinnen gaben sich aber noch nicht geschlagen. In Kanada brachte sich MacKinnon bei der Überarbeitung des Pornografiegesetzes mit einem Gutachten ein, wo sie sich für die Beibehaltung der alten Strafbarkeitsparagraphen stark machte. Die juristische Entscheidung, die der Supreme Court fällen musste, war entweder zugunsten des Rechts auf Meinungsäußerung oder zugunsten des Rechts auf Gleichheit zwischen Männern und Frauen.
Das Gesetz stellt zwar auf die Gemeinschaftsmoral ab, also das, was wir kennen, der Durchschnittsmensch, aber in der Gemeinschaftsmoral ist ja heute auch schon drinnen, dass die Gleichheit von Frauen und Männern ein ganz wichtiger Wert ist. Pornografie verletzt die Gleichheit von Frauen und Männern und deshalb muss das Recht auf Meinungsfreiheit zurücktreten. Also es war also eine Abwägung zwischen dem Grundrecht auf Gleichheit auf der einen Seite und dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit auf der anderen Seite. Die Frage war, welches Grundrecht wird obsiegen? Das kanadische Höchstgericht hat entschieden, die Gleichheit ist wichtiger, wenn Pornografie sexuell diskriminiert und das ist angenommen worden, dann ist das Obszönitätsgesetz gerechtfertigt.
Die Praxis der kanadischen Rechtsauslegung zeigt, dass insbesondere Literatur homosexueller Gruppierungen beschlagnahmt und zensuriert wurde. Speziell die Befürchtungen von Künstlerinnen und Künstlern hinsichtlich des neuen Pornografiegesetzes schienen damit also bestätigt.
Die Entscheidung in diesem Fall hat die Befürchtungen von vielen Künstlerinnen und Künstlern und vor allem auch von Vertreterinnen und Vertretern sexueller Minderheiten in exemplarischer Weise bestätigt. Es sind auch Dinge konfisziert worden wie Pornography Men Possessing Women von Andrea Dworkin. Der hat den Weg von Amerika über den Zoll nach Kanada nicht geschafft, weil Frauen durch dieses Buch diskriminiert werden. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, das Hot Hotter Hottest ist konfisziert worden. Da haben sie offenbar nur auf den Titel geschaut. Das ist nämlich ein Kochbuch für feurige Speisen. Und der Lesbian and Gay Studies Reader ist auch konfisziert worden. Und das Problem, das sich vor allem gezeigt hat, war nicht nur diese selektiven, diese punktuellen Konfiszierungen, sondern es sind vor allem Bücher auf dem Weg in feministische und in lesbische und schwule Buchhandlungen konfisziert worden. Mit dem Ergebnis, dass natürlich die immer mehr Probleme hatten, ihre Kundinnen und Kunden bei der Stange zu halten, weil die sich nicht darauf verlassen konnten, dass sie ihre Bücher rechtzeitig bekommen.
Hey, come here. Did you hear what I say? I said, come here. Come here, daddy. Oh, you look so good.
Would you like to have a real cock in my mouth? Would you like to come? Yeah? I'll do it for you. What's that?
Pluralistische, im Sinne von vielseitig, mehreres zulassend. Diese Denkschule übernimmt sozusagen Passagenfunktion. Sie anerkennt die Aspekte sexueller Diskriminierung in Pornos, gleichzeitig wehrt sie sich aber gegen eine allgemeine Verurteilung von Pornografie.
Während die Radikalfeministinnen zu sehr starken Aussagen darüber kommen, was aus dem Consciousness Raising herauskommen soll, nämlich die Wahrheit über die Situation der Frau, sagen Gegnerinnen, ich habe sie jetzt unter dem etwas schwächlichen Begriff pluralistisch zusammengefasst, die sagen eben, es geht nicht darum, diese Wahrheit großgeschrieben herauszufinden, sondern im Consciousness Raising werden Momente des Wissens generiert, die dann noch einmal zu hinterfragen sind, und die Frau taucht nicht als die einzige und zentrale Kategorie auf, sondern Weiblichkeit sollte auftauchen als Vektor in einem Feld von Macht und Herrschaft, als einer von verschiedenen Machtvektoren, die es gibt.
Die pluralistische Denkart erlaubt es auch Feministinnen, Pornos gut zu finden.
Pluralistische Feministinnen oder Pro-Sex-Feminists, wie sie sich in Teilen selber auch nennen, haben auch einen positiven Begriff von Pornografie, sagen, also Pornografie kann auch wunderbar sein für Frauen. Es gibt neue Entwicklungen im Bereich der Rente des Genres, also Frauen, die versuchen, für Heterofrauen Pornografie zu machen oder auch lesbische Pornografie, wo schon Elemente des Genres übernommen werden, aber wo man irgendwie versucht, das aufzubrechen und nicht erstarren zu lassen in dieser Struktur, die typisch ist für die heterosexuelle Mainstream-Pornografie. Sie sagen aber auch, dass selbst bei heterosexueller Mainstream-Pornografie die Deutung nicht so eindeutig ist. Also man kann nicht aus dem Werk einfach herausnehmen, dass es eine Hassrede ist, dass Männern nur gesagt wird, nimm sie, dass Frauen nur in einer Opferrolle sind. Radikalfeministinnen definieren Pornografie vorwiegend als Gefahr für Frauen. Und für Pro-Sex-Feminists oder Pluralistische steht diese Gefahr nicht im Vordergrund, sondern sie sagen, es gibt schon Pornografie, die wir verabscheuen, die uns erschreckt, aber es gibt auch andere Pornografie und wir müssen einfach das Ganze in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang sehen und ja, sollen auch frei sein, für uns selber einen Weg zu finden, wie wir damit umgehen wollen, und wir wollen uns nicht vorschreiben lassen, wie wir bestimmte Dinge zu interpretieren haben.
Von den Pornokonsumenten hin zu den Akteurinnen. Der pluralistische Ansatz interessiert sich vor allem für Verbesserungen der SexarbeiterInnen. Ganz im Gegensatz zu dem Paradigma der Obszönität sind Pornodarstellerinnen keine gefallenen Frauen, die bestenfalls gerettet werden müssen, sondern Sexarbeiterinnen, um deren Rechte sie sich verstärkt kümmern wollen.
Es geht den Pro-Sex-Feminists vor allem darum, dass die Pornodarstellerinnen geschützt werden, dass sie also in einem vernünftigen rechtlichen Rahmen agieren können, dass sie auch sagen können, ob sie etwas zum Beispiel machen oder nicht machen, also dass sie eine Freiheit haben in einem bestimmten Rahmen und dass es wichtig ist, diese Arbeitnehmerschutzbestimmungen auf sie anwendbar zu machen.
Die Juristin und Käthe Leichter-Preisträgerin Elisabeth Holzleitner hat drei Herangehensweisen zur Pornografie-Problematik vorgestellt. Das Paradigma der Obszönität, der sexuellen Diskriminierung und dem pluralistischen Ansatz. Je nach Ansatz werden unterschiedliche Argumentationen, Frauenbilder beansprucht, Gefahren gesehen und dementsprechende Ziele angepeilt. Verbieten allein kann es wohl nicht sein. Damit drängt man diese Industrie nur in die Illegalität, was mit schlechteren Arbeitsbedingungen, Kriminalisierung, Gesundheitsgefährdung und höheren Profitraten der Porno-Tycoons einhergeht, wie uns bereits das Beispiel Prostitution vorführt. Aber was tun gegen die frauenfeindliche Botschaft der Pornos? Mehr Frauen in die Pornoindustrie? Nein, mehr Wirklichkeit in die Pornos. Der Porno soll nicht länger das Dope für den ängstlichen Mann sein, der sein Selbstbewusstsein aus dem Überlegenheitsgefühl gegenüber der Frau zieht. Wenn Männer starke, selbstbewusste Frauen genießen können, wird sich auch der Subtext der Pornos ändern. Ach ja, nur weil wir hier explizit nicht auf homosexuelle Pornos eingegangen sind, soll dies nicht als Plädoyer für die heterosexuelle Leitkultur missverstanden werden.
Heute war der Vortrag von Elisabeth Holzleitner mit dem Titel Get Her aus dem Stichwort das Frauen- und Lesbenarchiv, Thema der Gegensprechanlage. Nächste Woche beschäftigen sich Larissa Schindler und Rainer Hauswirth mit ethnischen Ökonomien. Fürs Zuhören bedanken sich Trixi Beneder und Billy Reidel. Für Radioabos bedankt sich Radio Orange, erhältlich unter www.orange.or.at oder unter der Telefonnummer 319 0999. Die Gegensprechanlage ist erreichbar unter gegensprechanlage@blackbox.net. Für Anregungen und Kommentare und um euch Sendungsankündigungen zu schicken. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal.